Canale Grande.
Hallo und herzlich willkommen bei Canale Grande. Das ist die kreative Radiosendung mitten im Ruhrgebiet.
Keine Titel, keine Trophäen.
So sagt man in Bochum. Was viele aber nicht wissen, in Bochum gab es schon einmal einen deutschen Fußballmeister. Der Verein, der 1938 sensationell im Finale der jüdischen Schildmeisterschaft gewann, hieß Schild Bochum.
So beginnt das Feature aus unserer Stadt, das in diesem Jahr den Bürgermedienpreis NRW gewonnen hat. Es handelt vom jüdischen deutschen Fußballmeister von 1938 aus Bochum und passt eigentlich auch ganz gut zum heutigen Datum. Was es damit auf sich hat, erfährst du in der nächsten Stunde. Infos gibt es auch im Facebook auf Ruhrporter. Ich bin Frank Hartung und wünsche gute Unterhaltung.
Es geht für, da die Spinne hat klirrt, dass sich irgendjemand in mich verirrt. Ihr Räusch nicht ins Laut, manchmal klirrt es vertraut, selten so, dass man direkt durchschaut. Man wird wach, rief die Augen und sieht, in einem Bild zwischen Bruegel und Bosch, käme in Stelm Sirene jetzt, weil in Warnung nur halb so viel goss, es riecht noch Kristall nach. Sturm war die Stadt, ganz klamm heimlich verlöst wer die Stadt. Und Raktionen inkognito hasten vorbei, offiziell sind die Dietjen dabei. Wenn die Volksseele allzeit bereit, Richtung Siedepunkt wütet und schreit. Heil Halali und grenzenlos geil, nur Vergeltung brüllt zitternd für Neid in der Kristallnacht. Gehört. Für die schwule Verbrecher sind Ausländer Aussatz, den brauchen wir, der sie verführt. Und dann rettet kein Kavallerie, keine Zorro kümmert sich darum, der bis höchstens ein Z in der Schnee und fällt lallend Verlässigkeit um. Na und Kristallnacht. Und maskiert hüt mit dem Borje sich. Sammelt Stein, schliebet Metz auf die, die schon verbest. Brot der Lynchmob für jüngste Gericht. Und zum Laden auf flüchtig verdäumt. Die Galeeren schon längs unterdampft. Wie dem Hafen auf Sklavengewalt. Ob der Schrott aus dem ungleiche Kampf aus der Kristallnacht. We'll be right back.
Canale Grande.
Du hast Canale Grande, das ist die kreative Radiosendung mitten im Ruhrgebiet. Das Team der Ruhrporter ist mit dem Bürgermedienpreis NRW 2023 ausgezeichnet worden. Genauer gesagt ist es ein Feature des neuen Gymnasiums Bochum. Aber Bürgermedienpreis, was ist das denn genau? Das verrät uns nun Mechthild Appelhoff von der Landesmedienanstalt NRW. Sie leitet dort die Abteilung Medienorientierung.
Die Landesanstalt für Medien möchte mit dem Bürgermedienpreis bürgermediales Engagement würdigen. Die Produzierenden, aber auch diejenigen, die die Produzierenden unterstützen, leisten mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag, um die Vielfalt von Themen und Meinungen im öffentlichen Meinungsbildungsprozess sichtbar zu machen.
Und die Themen, die auch in diesem Jahr wieder aufgegriffen worden sind, machen sichtbar, wie wichtig ein Engagement ist.
Weil eine Vielzahl von Themen aufgegriffen werden, die vielleicht sonst nicht entsprechend ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden hätten. Und insofern leisten die bürgermedialen Akteure einen wichtigen Beitrag für unsere Demokratie und lassen sie lebendig werden.
Und nach der nächsten Musik hören wir die Begründung der Jury.
Thank you.
Wir haben gerade erfahren, was der Bürgermedienpreis NRW genau ist. Und jetzt wollen wir noch die Begründung der Jury hören, warum das Feature des neuen Gymnasiums Bochum den begehrten Award gewonnen hat.
Hallo, hier ist Christian Pflug von der Jury vor Ort oder nah dran des Bürgermedienpreises. Und ich habe mich sehr gefreut, als Juryvorsitzender einen tollen Preis zu verleihen, zu präsentieren mit unserer dreiköpfigen Jury. Und die Ruhrporter waren es und haben gewonnen mit ihrem Beitrag. Und dazu gibt es eine Laudatio. Fußball ist unser Leben. Das galt auch für die Spieler in den zahlreichen jüdischen Fußballvereinen der 1920er Jahre im Ruhrgebiet. Die kurze Lebenszeit dieser besonderen Fußballszene erzählt der Beitrag der Ruhrporter. Wir erleben mit, wie Schild Bochum überraschend noch 1938 deutscher Fußballmeister der jüdischen Fußballliga wird und wie kurz danach die Nationalsozialisten auch diese letzten Oasen freien sportlich-kulturellen Lebens zerstörten. Besonders eindrucksvoll und erschütternd wird diese Zeitgeschichte aber durch das persönliche Schicksal von Erich Gottschalk und seiner Familie. Die informativen Einspieler, O-Töne des Sportjournalisten Henry Wahrlich, ordnen die lokalen sportlichen Ereignisse dramaturgisch geschickt in die Zeitgeschichte ein. Der Beitrag erhält von der Jury nah dran den ersten Preis. Gut recherchierte, wenig bekannte Sportgeschichte des Ruhrgebiets wird uns durch die bewegende Lebensgeschichte von Erich Gottschalk emotional berührend nahegebracht und unvergessen gemacht. Ich gratuliere ganz herzlich. Ein toller Beitrag, den haben wir in der Jury alle drei sehr aufmerksam und interessiert gehört und waren uns sehr schnell einig, dass er preiswürdig ist und auch, dass er den ersten Preis in diese Kategorie verdient hat. Ganz toll, weil es mal ein anderer Blickwinkel war, weil man informativ Dinge erfahren hat, die man sonst vielleicht gar nicht so im Zugang hat. Und deswegen war das toll gemacht. Vielen Dank.
Que fragilidade, que fragilidade.
Mit einem Feature über die vergessenen Fußballmeister von Schild Bochum haben die beiden Schüler Niklas Dohndorf und Jonathan Radkowski, der Lehrer Nils Vollert und ich den ersten Platz beim Bürgermedienpreis NRW 2023 gewonnen. Der Beitrag des neuen Gymnasiums Bochum ist im Rahmen des Projekts Jüdisch hier des LWL Medienzentrums für Westfalen entstanden. Ja, und das passt natürlich dann auch ziemlich gut zum 9. November.
Keine Titel, keine Trophäen.
So sagt man in Bochum. Was viele aber nicht wissen, in Bochum gab es schon einmal einen deutschen Fußballmeister. Der Verein, der 1938 sensationell im Finale der jüdischen Schildmeisterschaft gewann, hieß Schild Bochum. Doch nur ein halbes Jahr später wurden die Spieler deportiert und ermordet. Was kann uns Schild Bochum über die Geschichte erzählen?
Dieser Beitrag beschäftigt sich mit dieser Frage. Außerdem geht es um das Schicksal des Mannschaftskapitäns Erich Gottschalk. Das Schicksal Gottschalks ist ein Schicksal, das über die Zeit der Judenverfolgung in Europa viel erzählt. Tauchen wir dazu zunächst in die Geschichte ein.
Das Ruhrgebiet war schon zu der Zeit der Weimarer Republik von vielen Kulturen geprägt. Juden konnten zusammen mit ihren christlichen Mitbürgern in einem Verein spielen. Damals war das kein Problem, denn die allermeisten Juden waren in die Gesellschaft integriert. In Bochum gab es zu Beginn der 1920er Jahre drei Fußballvereine. Den Turnverein Bochum 48, Germania 06 und den TuS Bochum.
Die Idee zu einer jüdischen Fußballliga kam aus Essen. Dort gründeten Juden 1923 den ersten jüdischen Fußballverein im Ruhrgebiet, Hakoa Essen. Hakoa heißt auf Hebräisch Kraft und war ein beliebter Name für jüdische Sportvereine. Ein Eintritt in die Westdeutsche Liga wurde jedoch untersagt, offiziell wegen Überfüllung der Spielklassen. Wahrscheinlich war der Hauptgrund schon damals ein auch im Ruhrgebiet aufkommender Antisemitismus. Die jüdischen Vereinsmitglieder waren schwer getroffen, denn sie waren ein fester Bestandteil der deutschen Gesellschaft. Sie fühlten sich im multikulturell geprägten Ruhrgebiet lange Zeit gut aufgehoben. Deshalb gründete eine Initiative von Hakoa Essen 1925 jüdische Vereine im ganzen Ruhrgebiet. Diese Vereine schlossen sich im selben Jahr zum WINTUS, dem Verband der jüdisch-neutralen Turn- und Sportvereine, zusammen. Bis 1933 wuchs die Anzahl der teilnehmenden jüdischen Vereine auf 18 an. Über die Gründung von Hakoa Bochum ist wenig bekannt. Wie die meisten entstand der Verein aufgrund der Essener Initiative. Der Heimplatz lag an der Kastropper Straße, genau wie das Vereinsheim. Der Verein gab sich politisch neutral. Seine Mitglieder stammten in der Regel aus einem gut assimilierten, nicht selten deutsch-national gestimmten Kreis. Für viele Mitspieler war Fußball nicht nur ein Hobby, sondern die Möglichkeit, dem für Juden schwierigen Alltag zu entkommen. Wir haben darüber mit dem Sporthistoriker Henry Warlick gesprochen.
Der Sport war ein Biotop, ein Rückzugsort für Juden, weil sie dort einfach einen schönen Nachmittag verbringen konnten. Alles rundherum war vergessen, dort war keine Verfolgung mehr spürbar. Es war wie eine Oase. Generell wurde von Juden von der NS-Propaganda immer eingeredet, ihr seid minderwertig, ihr seid körperlich degeneriert. So waren die Karikaturen von Juden. Und durch Sport konnten sich Juden beweisen, wir sind eben doch körperlich stark und gleichwertig.
Eines der Gründungsmitglieder war Erich Gottschalk. Er war der Kapitän der späteren Meistermannschaft von 1938. Gottschalk wurde 1906 im heutigen Herner Stadtteil Wanne geboren und war gelernter Textilienkaufmann. Seine Eltern Adolf und Lina besaßen ein Textiliengeschäft am Rande der Bochumer Innenstadt. Dort befindet sich heute übrigens das bekannte Café Zentral. Gottschalk spielte schon in seiner Jugend beim TuS Bochum. Nach der Gründung Hakoa Bochums war er dort bis 1927 als Verteidiger aktiv. Der Verein wurde zu einer verschworenen Gemeinschaft und die Mitglieder enge Freunde. Doch 1927 muss er den Fußball für einige Jahre ruhen lassen. Gottschalk zieht aus beruflichen Gründen nach Karlsruhe. Dort sollte er noch einige Jahre bleiben. 1933 ergreifen die Nationalsozialisten die Macht. Das hat Folgen, auch für den Fußball in Bochum. Die Stadt wird die Gauhauptstadt Südwestfalens. Direkt gegenüber der alten Synagoge, die 1938 der Reichspogromnacht zum Opfer fällt, entsteht die neue Gauleitung. Der Vintusverband wurde aufgelöst. Jüdische Sportler, die zuvor im jüdischen und gleichzeitig in einem anderen, nicht-jüdischen Verein Fußball spielten, mussten diesen nun verlassen.
Seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten haben sie stark darauf geachtet, dass Juden in einem völlig eigenen System nur noch Sport treiben konnten. Es gab also keine Vereine mehr, wo Juden und Nichtjuden in einem Verein gespielt haben. Und sogar auch Spiele zwischen jüdischen und nichtjüdischen Teams wurden in aller Regel nicht mehr zugelassen. Es waren also zwei völlig separierte Sportsysteme, die dort innerhalb Deutschlands dann stattgefunden haben.
Nach der Auflösung des Vintus wurden zwei neue Verbände gegründet, Maccabi und Schild. In Maccabi spielten meist orthodoxe Juden. Sie fühlten sich nicht als Deutsche, sondern sie wollten ihre jungen Männer trainieren, damit diese einen israelitischen Staat aufbauen könnten. Die Mitglieder von Schild hingegen fühlten sich als Deutsche. Sie glaubten auch, die Unterdrückungspolitik der Nationalsozialisten richte sich nicht gegen sie. Doch in dieser Hinsicht täuschten sie sich. Jüdische Sportler wurden unterdrückt, um jüdische Sportplätze wurden teilweise Mauern errichtet. Der Sport wurde den Juden allerdings nicht komplett verboten, da die Nationalsozialisten ansonsten einen Boykott von Olympia 1936 in Berlin befürchteten. Aufgrund ihrer ideologischen Überzeugung schlossen sich die ehemaligen Mitglieder von HAKOA Bochum dem Schildverband an. Fortan nannten sie sich Schild Bochum. Die Mitgliederzahlen erlebten zu Beginn der Zeit des Nationalsozialismus einen Aufschwung. Zehntausende Juden in ganz Deutschland, die eigentlich nur Sport treiben wollten, wurden aus den bürgerlichen und nun arischen Vereinen ausgeschlossen. Sie suchten einen neuen Heimatverein und konnten nur noch in jüdische Sportclubs eintreten.
1933 kehrt auch Erich Gottschalk wieder zurück nach Bochum. Er soll den Textilienladen der Eltern übernehmen und arbeitet zunächst dort. In Bochum spielt er jedenfalls wieder in seinem alten Verein, der nun Schild Bochum heißt. 1937 heiratet er Rosa Strauß. 1938 ist ein entscheidendes Jahr. Ein letztes Mal fand die Schildmeisterschaft statt. Doch dass dies das Ende dieser verschworenen Gemeinschaft werden sollte, davon ahnte niemand etwas. Für Schild Bochum verläuft diese Meisterschaft äußerst erfolgreich. Am 26. Juni 1938 steht Schild Bochum im Finale gegen Schild Stuttgart. Schild Stuttgart war Titelverteidiger und nur die wenigsten glaubten, dass die Bochumer eine Chance hätten. Erich Gottschalk war der Mannschaftskapitän der Bochumer. Nach einem Rückstand von 0-1 konnten die Bochumer das Spiel mit einer aufopferungsvollen Leistung überraschend deutlich drehen. Ein Spielbericht lobte später die tolle Mannschaftsleistung der Bochumer, selbst als alles verloren schien. Zum Schluss gewann Schild Bochum mit 4-1. Die Spieler waren am Ziel ihrer Träume angelangt und waren Schild-Fußballmeister. Doch die Freude ist nur von kurzer Dauer. Das Finale gegen Stuttgart war wahrscheinlich das letzte Spiel von Schild Bochum. Der Schildverband wird aufgelöst und die verschworene Gemeinschaft zerbricht. Es ist das Jahr 1938. Die antijüdische Politik der Nationalsozialisten ist an einem Wendepunkt angelangt. Am 9. November werden im gesamten Deutschen Reich jüdische Geschäfte und Wohnhäuser geplündert und Synagogen in Brand gesteckt.
Auch der Bochumer Mannschaftskapitän Gottschalk erfuhr die verschärften Maßnahmen gegen jüdische Menschen am eigenen Leib. Nach der Reichspogromnacht am 9. November wurde Erich Gottschalk in das Konzentrationslager Oranienburg deportiert. Nach der Freilassung flüchtete er mit seiner Familie in die Niederlande. Nur wenige Tage nach dem Einmarsch der Deutschen kamen er und seine Frau in das Lager Westerbork. Solange dieses noch in niederländischer Hand war, konnten die Gottschalks in relativer Freiheit leben und Erich Gottschalk spielte sogar Fußball. Im Juni 1941 kam die gemeinsame Tochter von Erich und Rosa zur Welt. René Gottschalk. Nach etwa 4 Jahren Aufenthalt in Westerbork wurden die Gottschalks am 4. September 1944 in das Arbeitslager Theresienstadt deportiert. Danach ging es weiter nach Auschwitz. Rosa Gottschalk und die Tochter René starben wahrscheinlich schon kurz nach ihrer Ankunft in der Gaskammer. Erich Gottschalk war zur Zwangsarbeit verpflichtet. Als die Nationalsozialisten vor der Roten Armee flohen, konnte er auf einem der sogenannten Todesmärsche entkommen. Im Durchgangslager in Tschechowitz in Oberschlesien stellte er sich tot und wurde von den Wachmännern übersehen.
Damit steht sein Schicksal beispielhaft für die Verbrechen, die an jüdischen Menschen während der Zeit des Nationalsozialismus verübt wurden. Auch die anderen Mitglieder von HKO Bochum wurden nun zu Opfern der Shoah. Gottschalk, der Mannschaftskapitän der letzten jüdischen Meistermannschaft, überlebte zwar den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust, er galt vielen aber als ein gebrochener Mann. Nach seiner Flucht kehrte er zurück in die Niederlande. Dort lebte er in Kuddelstad bei Alkmaar und bemühte sich um ein neues Leben. Er heiratete ein zweites Mal. Auch heute gibt es in den Niederlanden Menschen, die sich noch an Erich Gottschalk erinnern. Einer davon ist Paul van der Voren. Er ist der Sohn des Schwagers von Gottschalk und kann von Onkel Erich viel erzählen.
Meine Tante war nach dem Krieg verheiratet mit Erich Gottschalk. Seine erste Frau wurde nämlich in Auschwitz umgebracht. Und nach dem Krieg hat er sie gefunden. Er kam nach dem Krieg nach Holland. Man hatte nicht viel Mitleid, denn man wusste auch nicht viel, was mit ihm geschehen war. Holland hatte im Krieg selbst Probleme gehabt. Man kann nicht sagen, dass er mit einem herzlich willkommen begrüßt wurde.
Man hat niemals gesagt, herzlich willkommen.
In den Niederlanden spielte Gottschalk keinen Fußball mehr, aber sein Talent war vielen bekannt.
Meine Familie war keine Sportlerfamilie. Wir waren wissenschaftlich interessiert und auch mein Vater war Wissenschaftler. Von uns spielte niemand Fußball. Sport wurde zwar als wichtig für den Körper betrachtet, aber unsere Familie interessierte sich wenig dafür. Wir haben immer gesagt, es gibt nur einen Fußballer in der Familie und das war Erich Gottschalk.
Ein Fußballer in der Familie und das ist Erich Gottschalk.
Den Glauben an Gott hatte er verloren, nachdem er mitbekommen hatte, was alles geschehen war. Mit der Zeit integrierte er sich in den Niederlanden.
Nein, er sagte, Holland ist meine Heimat. Aber ich bleibe ein Deutscher.
Er sagte, Holland ist meine Heimat, aber ich bleibe ein Deutscher, weil ich es war. Deutschland hat ihm aber auch jeden Monat Geld geschickt. Aber er sagte auch, dass er ein Holländer sei.
Er sagt, ich bin ein Holländer.
Obwohl er gelernter Textilienkaufmann war, musste er sich in den Niederlanden mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten. In einem Brief beschreibt er seine Lage.
Seit meiner Befreiung und Rückkehr habe ich, soweit es meine Kräfte erlauben, versucht, mit durch die aus Freundes- und Bekanntenkreisen vermittelten Arbeitsmöglichkeiten mein Brot zu verdienen. Es wird auf die Dauer immer unerträglicher, arbeitsmäßig auf das Wohlwollen anderer Leute angewiesen zu sein.
Nach Bochum kehrte er nur einmal zurück, um Reparationszahlungen vom deutschen Staat anzufordern, die er bekam. Aber als großer Fußballheld wurde er nicht gefeiert. Oft wird er als gebrochener Mann beschrieben. Doch von dieser Darstellung hält van der Voren nicht viel.
Nein, das denke ich nicht.
Das denke ich nicht. Er war immer sehr lebensfreudig und hatte viel Spaß in Holland mit seiner Frau, meiner Tante. Und er ist sehr viel gereist. Er hatte aber immer noch die Schwierigkeit von den Konzentrationslagern und er hat auch oft gesagt, er schlafe sehr schlecht und denke auch immer an seine erste Frau und sein Kind und an alles, was er im Konzentrationslager gesehen hat. Aber er liebte das Leben hier.
In Gottschalks eigentlicher Heimat, dem Ruhrgebiet, waren Gottschalk und sein Verein schon lange vergessen. In Deutschland gab es Erinnerungskultur erst ab den 1960er Jahren ansatzweise. Dabei stand der Sport lange Zeit nicht im Fokus. Bei der Erinnerungskultur zu Schild Bochum nahm der Bochumer Sporthistoriker Henry Walik ab den Nullerjahren eine wichtige Rolle ein. Er forschte über die Geschichte des Vereins. Außerdem veranstaltete das Fanprojekt Bochum, eine sozialpädagogische Initiative, eine Ausstellung namens 1938, nur damit es jeder weiß. Diese beschäftigt sich mit dem Nationalsozialismus in Bochum und dem Fußball zur NS-Zeit.
Der Sieg der Bochumer in der Schildmeisterschaft von 1938 wurde nicht gewürdigt. Der Verein wurde aufgelöst und die meisten Mitglieder deportiert. Diese Diskriminierungsgeschichte wurde auch nach dem Zweiten Weltkrieg weitergeschrieben. Es gab kein Gedenken und keine Erinnerung. Dabei hält gerade diese Historie von HKO Bochum und ihrer Meisterschaft von 1938 alles bereit, was der Sportsgeist sich von der Geschichte wünscht. Unter bereits prekärsten Bedingungen der Ausgrenzung und der Bedrohung findet diese Meisterschaft noch statt. Und trotz eines Rückstandes kann der vermeintliche Underdog das Spiel durch eine geschlossene Mannschaftsleistung sensationell drehen. Wenn heute im Sport der Leistungsgedanke an erster Stelle stehen soll, dann ist auch eine Würdigung der vergessenen jüdischen Fußballer vor dem Zweiten Weltkrieg dringend notwendig.
Canale Grande.
Wir haben gerade das preisgekrönte Feature vom neuen Gymnasium Bochum über den Mannschaftskapitän des vergessenen deutschen Fußballmeisters von 1938, Erich Gottschalk, gehört. Ich hatte nach der Preisverleihung auf dem Welterbezollverein die Gelegenheit, mit dem verantwortlichen Lehrer Nils Vollert und dem Schüler Niklas Dondorf zu sprechen.
Was bedeutet denn der Preis jetzt für dich?
Ja, ich freue mich einfach, dass die Schüler gewürdigt werden durch den Beitrag. Dass ich das immer schade finde, wenn so Schülerprodukte einfach in der Schublade landen. Und das ist eine ganz tolle Form der Wertschätzung. Es ist eine Reichweitensteigerung. Die Leute hören das, die nehmen das wahr, was gemacht wurde. Und das finde ich echt klasse.
Und insgesamt kannst du das Projekt ganz kurz mal beschreiben, wie ist es gelaufen?
Ja, wir haben für einen Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten ein Doku entwickelt. Das war damals die Ausschreibung Sportgeschichte. Wir haben geguckt, was kann man machen. Da waren wir Bildungspartner. Haben wir zum Beispiel im Stadtarchiv gesprochen, mit anderen Einrichtungen und sind dann auf das Sportmuseum in Dortmund auch gekommen, wo der Herr Wahrlich arbeitet. Und so sind wir auf dieses Thema gekommen, dass wir gesagt haben, wir möchten uns ganz gerne um diese Fußballmeister von 1938 kümmern. Und dann hat das Projekt Fahrt aufgenommen, wir haben das gemacht und haben gesagt, wir möchten da nochmal weitermachen. Der Film war uns in der Bildebene einfach zu schwierig, zu anspruchsvoll. Und dann haben wir gesagt, gehen wir mal einen Schritt zurück, machen vielleicht ein Feature und haben die Möglichkeit, da die Bildebene wegzulassen, uns ganz auf Ton und Drehbuch zu konzentrieren. Ja, und dann sind wir beim LWL gelandet und über die Umwege dann bei dir.
Alles klar, Dankeschön. Was bedeutet dir der Preis?
Ja, also generell kann man natürlich sagen, es ist erstmal schön, weitergearbeitet zu haben, dass es eben jetzt nicht einfach vorbei war in dem Moment, wo man beim Geschichtswettbewerb fertig war, dass man eben das Thema nochmal vertieft hat, was ja eben sehr interessant ist. Und jetzt hat man eben nochmal die Möglichkeit, dass es auch nochmal andere Leute erreicht, als es vorher erreicht hätte. Und das ist natürlich bei einem so spannenden Thema, was eben auch leider etwas vergessen ist, sehr schön auch für sich selbst zu wissen.
Und wie würdest du deine Mitarbeit so beschreiben? Hat dir das Spaß gemacht? War es zu anstrengend?
Nein, also Spaß hat es eigentlich zu allen Zeitpunkten gemacht, würde ich sagen. Also Recherche für den Geschichtswettbewerb allein war schon hochinteressant. Ja, und dann ging es eben rüber zum Feature. Da fand ich das eigentlich auch durchweg interessante Arbeit. Dann nochmal ein neues Medium erschließen, mit Soundstimmung machen statt mit Bildern. Es war nochmal ganz was anderes. Und weil ich auch im Schnitt sehr interessiert bin, hat mir das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
I'll be
Die Halle 5 auf dem Welterbe-Zollverein in Essen war rappelvoll. Die Stimmung war prima. Mythos und Moderne, Fußball im Ruhrgebiet, so heißt die Sonderausstellung des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund und des Ruhrmuseums in Essen. Wir waren bei der Ausstellungseröffnung auf dem Welterbe-Zollverein dabei. Und auch der DFB-Präsident Bernd Neuendorf fühlte sich dort sehr wohl und zeigte sich erwartungsfroh.
Also erstmal ist die Zeche Zollverein mir sehr gut vertraut und ist als großartiger Ausstellungsort. Und was ist es, gibt es Schöneres als den Fußball und das Ruhrgebiet zusammenzubringen hier an diesem Ort. Das ist einfach großartig und auch die lange Dauer der Ausstellung. Ich hoffe, dass wir hier jede Menge Zuschauer erleben werden und Besucher.
Ein Jahr vor der Fußball-EM in Deutschland steigt die Vorfreude auch im Ruhrgebiet. Der WDR2-Kultmoderator Sven Pistor war ganz begeistert.
Sie ist super. Sie bedeutet mir sehr viel, weil ich finde es total spannend, in den Ruhrgebietsfußball so einzutauchen in den 60er, 70er, 80er Jahren. Diesen Fotos, Momente dargestellt, die mir eine Gänsehaut machen.
Das fand ich schon ganz geil.
Geil sind auch die über 450 Fotos und einige spannende Exponate, die das Land der 1000 Derbys eindrucksvoll darstellen. Fußball ist im Ruhrgebiet ein Lebensgefühl. Deshalb ist auch die Bedeutung der Ausstellung für den Standort sehr hoch, findet Professor Theo Grütter, der Direktor des Ruhrmuseums.
Eine ganz, ganz wichtige Ausstellung fürs Ruhrmuseum, weil Fußball ist die Kultur des Ruhrgebietes. Und wenn du die Geschichte des Ruhrgebiets erzählst, kommst du um Fußball nicht rum, beziehungsweise beschäftigst dich mit einem der Kernthemen. Und wir sind so glücklich, dass wir diese große Ausstellung zusammen mit dem Deutschen Fußballmuseum hier im Welterbe Zollverein zeigen können.
Die Ausstellung Mythos und Moderne, Fußball im Ruhrgebiet, ist noch bis mindestens zum 4. Februar 2024 geöffnet.
Dream that died with the eagles flying.
Canale Grande.
Das war schon wieder mit Canale Grande. Das ist die kreative Radiosendung mitten im Ruhrgebiet. Infos dazu stehen auch im Facebook auf Ruhrporta. Ich bin Frank Hartung und sage Gruß und Glück auf. Bis zum nächsten Mal.
But for now you're gonna stay in the year of the cat.